Seid gegrüßt, ihr Lieben da draußen. Es ist wieder soweit. Eine neue Episode des Lesedusche-Podcasts wartet darauf, von euch gehört zu werden.
Ja, und wir freuen uns gerade auf das kurz bevorstehende Gespräch, das uns mal wieder in eine ganz andere Zeit und auch in eine ganz andere mentale Position versetzt, finde ich.
Ja, mehr möchte ich nicht ergänzen, sondern möchte vorschlagen, dass wir mit der Quelle starten und uns danach zum gemütlichen Plausch, hätte ich fast gesagt, wieder treffen. Also bis gleich.
Wir konnten ungestörter unserer Kunst, unseren geistigen Neigungen uns hingeben, die private Existenz individueller, persönlicher ausformen. Wir vermochten kosmopolitischer zu leben. Die ganze Welt stand uns offen. Wir konnten reisen, ohne Pass und Erlaubnisschein, wohin es uns beliebte. Niemand examinierte uns auf Gesinnung, auf Herkunft, Rasse und Religion. Wir hatten tatsächlich, ich leugne es keineswegs, unermesslich mehr individuelle Freiheit und haben sie nicht nur geliebt, sondern auch genutzt. Aber, wie Friedrich Hebbel einmal schön sagt, bald fehlt uns der Wein, bald fehlt uns der Becher. Selten ist ein und derselben Generation beides gegeben. Lässt die Sitte dem Menschen Freiheit, so zwängt ihn der Staat ein. Lässt ihm der Staat seine Freiheit, so versucht die Sitte ihn zu kneten. Wir haben besser und mehr die Welt erlebt. Die Jugend von heute aber lebt mehr und erlebt bewusster ihre eigene Jugend. Sehe ich heute die jungen Menschen aus ihren Schulen, aus ihren Colleges mit heller erhobener Stirn, mit heiteren Gesichtern kommen, sehe ich sie beisammen, Burschen und Mädchen in freier, unbekümmerter Kameradschaft, ohne falsche Scheu und Scham im Studium, Sport und Spiel, auf Skiern über den Schnee sausend, im Schwimmbad antikisch frei miteinander wetteifernd, im Auto zu zweit durch das Land sausend, in allen Formen gesunden, unbekümmerten Lebens ohne jede innere und äußere Belastung verschwistert, dann scheint mir jedes Mal, als stünden nicht 40, sondern 1000 Jahre zwischen ihnen und uns, die wir, um Liebe zu gewähren, Liebe zu empfangen, immer Schatten suchen mussten und Versteck.
Ja, das ist ein hochinteressanter Text, den du uns da ausgesucht hast. Und bevor wir darauf eingehen, möchten wir kurz auflösen, wer es geschrieben hat. Nämlich, es ist Stefan Zweig und die Zeilen stammen aus seinem letzten Buch, dem autobiografischen Werk Die Welt von gestern, mit dem schönen Untertitel Erinnerungen eines Europäers. So, und dieses Buch, wir haben es gerade eben nochmal nachgeschaut, wann er das geschrieben hat. Es ist nicht so, dass er das wirklich komplett in seinem letzten Lebensjahr, also er ist 1942 leider freiwillig aus dem Leben geschieden, sei hinzugefügt, sondern er muss es, haben wir jetzt einfach mal so die Schlussfolgerung gezogen, dass er es vermutlich in den 30er Jahren zumindest angefangen hat und dann immer weiter geschrieben hat, eben bis zum letzten Schliff, kurz vor seinem Tode. So wird es vermutlich sein. Bitte, liebe Literaturhistoriker da draußen, schlagt uns nicht, wenn wir da vielleicht falsch liegen.
Ja, unser Gefühl ist ja auch so entstanden, weil das ja auch ein entscheidender Einschnitt in Stefan Zweigs Leben war, als er Österreich verlassen musste oder sich gezwungen gesehen hat, es zu verlassen, weil Durchsuchungen bei ihm stattgefunden haben in der Zeit und das doch sehr prägend war, auch für seine Sicht auf die alte Welt.
Ja, also er ist dann, 1934 ist das, glaube ich, passiert, was du eben erwähnt hast. Und er ist da der Unsicherheit, vielleicht sagt man es mal so, preisgegeben als ein zunehmend heimatloser Mensch, der zwar materiell gar keine Probleme hat, aber eben aus dieser alten Welt, wie er sie als junger Mensch kennengelernt hat, heraus entwurzelt wird, herausgeworfen wird. Und er geht dann über England dann letztendlich nach Brasilien, wo er sich auch das Leben nimmt, zusammen mit seiner Frau.
Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, dass auch so die Berufsausübung, mal abgesehen von seiner jüdischen Herkunft, unmöglich geworden war, weil er ist auch Opfer der Bücherverbrennung geworden.
Genau, er wird
das
auch
ist kurz vorhergegangen.
auch auf den Index wird er gesetzt. Die Schriften werden verboten. Die Bücher werden, wie bei vielen anderen Autoren dieser Zeit, die werden dann in ganz anderen Ländern dennoch gedruckt, also in Schweden zum Beispiel. Also da gibt es Mittel und Wege, aber eigentlich ist das ein Berufsverbot sozusagen, was dort ausgesprochen wird. Und ja, zurück zu unserem schönen Text, würde ich sagen, zu der Quelle. Da stellt er so einen ganz tollen Vergleich auf, wie ich finde, dass er seine Generation, also die Jugend seiner Generation, gegenüberstellt der Jugend der Nächstgeborenen sozusagen. Ne? Also ich musste auch so lachen, als wir uns das angeschaut haben. Da mussten wir beide, oder wir kamen irgendwie so draus, bei der jungen Generation, die er beschreibt, dass die einfach viel freier sind. An anderer Stelle sagt er auch, die sehen besser aus, die sind sportlicher, dann fahren die Auto, ne, und können sich völlig frei bewegen. Da mussten wir zwei doch gleich an unsere Mann-Twins denken, an Klaus und Erika Mann, die ja genauso gelebt haben, aber, um es gleich zu ergänzen, auch ihre Sorgen hatten.
Natürlich, aber man sah sie gleich, wie er es ja sogar, vielleicht hat er sie sogar auch vor Augen gehabt. Ja. Man sah sie ja gleich mit dem Auto durch die Gegend flitzen.
Ja, also Erika am Steuer natürlich. Ne?
Das natürlich.
Ist, ja, das ist wichtig. Und da sagt er, auf der anderen Seite stellt er seine eigene Generation dagegen, also eine Generation, die dann um 1900, um das jetzt mal gleich einzuordnen, er selbst ist 1881 geboren, also die um 1900 herum jung als Jugendliche oder als junge Erwachsene leben. Da sagt er ja auch wiederum, er sagt ja nicht komplett, die sind viel unfreier gewesen. Und er sagt, die konnten sich auch entwickeln. Aber sie waren in einem Korsett der Sitten und moralischen Vorstellungen, dieser verkrusteten bürgerlichen Vorstellungen gefangen.
Genau, maximale Freiheit, aber die Nutzung derselben stark begrenzt.
Ja, ja, ja.
Dieses Buch war ja auch so eine Herzensangelegenheit von dir und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun mit dem, was wir da jetzt vernehmen. Ja, erzähl doch mal selbst, wie deine Sicht der Dinge so ist.
Ja, ich bin ja mal wieder durch meine Herkunft, hätte ich fast gesagt, oder durch meine berufliche Entwicklung auch gar nicht mit Stefan Zweig irgendwie in Verbindung gewesen. Der war für mich völlig fremd. Irgendwann sind wir mal auf den zu sprechen gekommen und dann bin ich weiß gar nicht mehr warum, bin ich in dieses Buch irgendwie von der Seite zufällig hineingestoßen und fand ganz toll die Beschreibung dieser Welt von gestern, weil es etwas Beruhigendes hat. Er stellt das Motto der Sicherheit über alles, was, wie sich im Nachhinein herausstellt, auch negative Folgen hat. Aber das schiebe ich jetzt erstmal beiseite. Mhm. Es gibt dir dieses Wohlgefühl. Er ist, und das habe ich daraus gelernt, aus diesem Text, den er darüber schreibt, über die Welt von gestern, ein ganz ausgezeichneter Beobachter und kann es auch wundervoll beschreiben, festhalten, Eindrücke, so dass du denkst, du bist mittendrin. Und was ich da so beruhigend fand daran, ist diese Langsamkeit zum Beispiel, die er beschreibt, in dieser Welt von 1900, dass er das festmacht an Sinneseindrücken, dass er nicht einfach das irgendwie festmacht an irgendwelchen Ereignissen, sondern ganz primär mit Sinneseindrücken, mit Vergleichen arbeitet. Also kurzum, beides zusammengenommen, die Sprache, die er verwendet und die Zustände, die er beschreibt, rufen in mir sofort lebendige Bilder hervor.
Ja, absolut. Und das, was dir da begegnet ist, wollen wir uns jetzt auch nochmal einen etwas längeren Auszug anhören, wo er genau den Zustand seiner, das muss man ja noch dazu sagen, der Elterngeneration beschreibt. Also er ist ja der Jugendliche, den wir in der ersten Stelle oder der junge Mann, den wir in der ersten Stelle gesehen haben. Aber jetzt kommt sozusagen der Teil, wo wir erfahren, wie ist er denn aufgewachsen?
Ja, und was beobachtet er dabei?
Was beobachtet er dabei?
Hören wir mal rein.
Denn es war kein Jahrhundert der Leidenschaft, in dem ich geboren und erzogen wurde. Es war eine geordnete Welt mit klaren Schichtungen und gelassenen Übergängen, eine Welt ohne Hast. Der Rhythmus der neuen Geschwindigkeiten hatte sich noch nicht von den Maschinen, von dem Auto, dem Telefon, dem Radio, dem Flugzeug auf den Menschen übertragen. Zeit und Alter hatten ein anderes Maß. Man lebte gemächlicher. Und wenn ich versuche, mir bildhaft die Figuren der Erwachsenen zu erwecken, die um meine Kindheit standen, so fällt mir auf, wie viele unter ihnen frühzeitig korpulent waren. Mein Vater, mein Onkel, meine Lehrer, die Verkäufer in den Geschäften, die Philharmoniker an ihren Pulten waren mit 40 Jahren alle schon beleibte, würdige Männer. Sie gingen langsam, sie sprachen gemessen und strichen im Gespräch sich die wohlgepflegten, oft schon angegrauten Bärte. Aber graues Haar war nur ein neues Zeichen für Würde, und ein gesetzter Mann vermied bewusst die Gesten und den Übermut der Jugend als etwas Ungehöriges. Selbst in meiner frühesten Kindheit, als mein Vater noch nicht 40 Jahre alt war, kann ich mich nicht entsinnen, ihn je eine Treppe hastig hinauf- oder hinunterlaufen gesehen zu haben oder überhaupt etwas in sichtbarer Form hastig tun. Eile galt nicht nur als unfein, sie war in der Tat überflüssig, denn in dieser bürgerlich stabilisierten Welt mit ihren unzähligen kleinen Sicherungen und Rückendeckungen geschah niemals etwas Plötzliches. Was von Katastrophen sich allenfalls draußen an der Weltperipherie ereignete, drang nicht durch die gut gefütterte Wand des gesicherten Lebens.
Wie du schon gesagt hast, er hat wirklich eine Begabung, Bilder vor dem geistigen Auge entstehen zu lassen, die einem genau vermitteln, wie das Innenleben gesteuert wird von den äußeren Umständen. Also, dass sozusagen das ganze beruhigte Leben dieser Zeit, geordnete, also er hat ja auch immer so seine kleinen Sidekicks, dass er sagt, Ordnung, fast zwanghafte Struktur des Lebens, dafür sorgt, dass aber so ein schönes Gefühl aufkommt, dass es gibt keinen Menschen, der hetzt.
Ja.
Stell dir das mal heute vor.
Ja. Ja, sehe ich genauso wie du. Und das hat auch irgendwas Beruhigendes. Das finde ich auch, deswegen habe ich es auch so gerne gelesen. Zum einen, weil es gut beobachtet ist, aber zum anderen auch, weil es auch in uns selbst, die wir ja auch in so einem ähnlichen Alter sind wie er, als er das schreibt, irgendwie in den 50ern, dass man sich das ja oft selber auch wünscht, dass es mal wieder ein bisschen langsamer wird, dass man mal zurückspulen kann, dass man mal sagt, es wird wieder einfacher, die Welt, und nicht immer komplizierter. Ja, also das ist auch sowas, was natürlich auch eine Alterswahrnehmung ist, die kompatibel ist miteinander. Ja. Er begründet das übrigens auch damit, dass er diesen Zustand, den er beschreibt, der ja dezidiert auf Österreich gemünzt ist. Also er beschreibt nicht die ganze Welt, sondern dezidiert Österreich, dort wo er lebte, und nochmal spezieller Wien, Wien um 1900. Und was er da auch sehr pointiert hervorhebt, ist, dass Wien zusätzlich zu dieser Langsamkeit und dieser Stabilität, sag ich mal, das ist ganz wichtig, und Sicherheit, die es ausstrahlt, auch eine bunte Stadt ist, in der verschiedenste Menschen in diesem großen habsburgischen Reich zusammenleben, also aus verschiedensten sprachlichen Räumen kommen, auch religiösen Räumen, trotzdem vertragen die sich alle. Selbst wenn sie sich mal streiten, ist es so, er sagt das auch so schön typisch wienerisch, man regt sich mal auf, aber dann ist wieder gut, leben und leben lassen. Also auch diese tolerante Atmosphäre dort sehr gut festhält.
Und eine Atmosphäre, in der Kultur zu ihrer Höchstform aufgelaufen ist. Also auch da konnte er mit seinen Neigungen aus dem Vollen schöpfen. Die Kultur, Kunst, Theater, all das war für die Wiener ja das wichtigste täglich Brot. Und das hat natürlich auch zu einer sehr inspirierenden Atmosphäre für junge Menschen gesorgt. Also er beschreibt zum Beispiel so schön, dass seine wahre Bildungsstätte das Kaffeehaus war. Weil im Kaffeehaus sich alle trafen, hatten alle Zeitungen gelesen oder lasen sie dort. Es kamen Diskussionen auf, die sie sogleich inspirierten, in die Bibliotheken zu gehen und am nächsten Tag mit der größten Neuigkeit zum Thema aufzuwarten. Also
neugierig zu sein, unabhängig von diesen sittlichen Schranken, trotzdem Wissen anzusammeln, nach vorne zu schauen, sich zu informieren. Das ist ja nicht so, dass er sagt, früher war es alles irgendwie ruhiger, aber auch total beschränkt, begrenzt, sondern es ist möglich, hinauszuschreiten. Aber er ist nicht total blind gegenüber Missständen. Jetzt könnte man ja denken, wir haben auch darüber gesprochen, naja, er kommt aus einem sehr vermögenden Hause. Der Vater war Textilfabrikant, ne? Das war damals eine von diesen Industrien, die so im späten 19. Jahrhundert groß geworden sind, die wahnsinnig Geld verdient haben, dann sagt er ja auch zu Recht. Er sagt, der Staat hat so gut wie keine Steuern erhoben von diesen Leuten. Du bist da mit, was weiß ich, ein paar Prozent davon gekommen. Und eine große Katastrophe war es schon, wenn man die Aktien, also die Kurse mal um 4% mal eingebrochen sind, dann war es schon ein Problem. Also eigentlich hatte diese Bevölkerungsgruppe, diese kleine, gar keine Probleme, dass man schon fast sich Probleme gewünscht hat, um mal so ein bisschen Unruhe zu haben im Leben. So. Also folgerichtig würde man denken, ja, das ist so ein versnobter Jugendlicher, der Scheuklappen durch Wien läuft und gar nicht mitkriegt, was links und rechts passiert. Macht er aber nicht. Und was ich wirklich beeindruckend fand, dass er sich so intensiv mit der Rolle der Frau auseinandergesetzt hat. Also genau beobachtet, die Elterngeneration, aber auch Mädchen seiner eigenen Generation, wie schlecht die dort davonkommen in dieser angeblich so tollen Gesellschaft.
Ja.
Und da hast du auch eine tolle Stelle rausgesucht nochmal, wie er auch beschreibt, was allein schon äußerlich feststellbar ist, wie unterprivilegiert Frauen waren, egal aus welchem Stand sie kamen. Hören wir mal rein.
Als Karikaturen belachen auch die naivsten Menschen von heute diese sonderbaren Gestalten von gestern. Als unnatürlich, unbequem, unhygienisch, unpraktisch kostümierte Narren. Sogar uns, die wir unsere Mütter und Tanten und Freundinnen in diesen absurden Roben noch gekannt haben, die wir selbst in unserer Knabenzeit ebenso lächerlich gewandet gingen, scheint es gespenstischer Traum, dass eine ganze Generation sich widerspruchslos solch einer stupiden Tracht unterwerfen konnte. Schon die Männermode, der hohen, steifen Kragen, der Vatermörder, die jede lockere Bewegung unmöglich machten, der schwarzen, schweifwedelnden Bratenröcke und der an Ofenröhren erinnernden Zylinderhüte fordert zur Heiterkeit heraus. Aber wie erst die Dame von einst in ihrer mühseligen und gewaltsamen, ihrer in jeder Einzelheit die Natur vergewaltigenden Aufmachung. In der Mitte des Körpers wie eine Wespe abgeschnürt durch ein Korsett aus Fischbein, den Unterkörper wiederum weit aufgebauscht zu einer riesigen Glocke, den Hals hoch verschlossen bis an das Kinn, die Füße bedeckt bis hart an die Zehen, das Haar mit unzähligen Löckchen und Schnecken und Flechten aufgetürmt, unter einem majestätisch schwankenden Hutungetüm, die Hände selbst im heißesten Sommer in Handschuhe gestülpt. Wirkt dies heute längst historische Wesen Dame, trotz des Parfüms, das seine Nähe umwölkte, trotz des Schmucks, mit dem es beladen war, und der kostbarsten Spitzen, der Rüschen und Behänge, als ein unseliges Wesen von bedauernswerter Hilflosigkeit.
Ja, da kriegt man körperliche Schmerzen schon beim Lesen, Zuhören.
Ja.
Und erkennt genau das, was, glaube ich, auch prägend ist für Stefan Zweig, auch als Autor. Und deswegen sieht er das auch, weil er genau spürt, dass diese Bürgerlichkeit und diese beste Welt aller Welten, die daraus entsteht, irgendwie eine Illusion ist, wie eine Schaubühne, hinter der Dinge stattfinden. Unterdrückung.
Ja.
Der Frau zum Beispiel.
Genau.
Der Zwang, dem eine Frau unterliegt.
Ja. Und zwar egal, aus welcher sozialen Gruppe sie kommt. Ne? Ja. Das ist ja das Erschreckende. Ja. An anderer Stelle sagt er es auch, dass ja auch aus seiner eigenen Gruppe, sag ich das jetzt mal, also wirklich die vermögenden Leute, auch dort sich junge Leute nicht zu zweit, also ein junger Mann, eine junge Frau, sich nicht zu zweit irgendwo mal zwanglos treffen können. Da müssen immer die Anstandswauwis oder Anstandsdamen oder Herren dabei sein, und dass es irgendwie junge Mädchen so unter Druck waren, dass die immer, er beschreibt das auch so wirklich klasse, sowas, dass er sagt, ständig ist irgendwo der Anstand dabei.
Mhm.
Und sie sind ständig am Grübeln, diese jungen Mädchen. Was darf ich jetzt fragen? Was darf ich sagen? Was nicht? Darf ich die Knöchel kurz mal freilegen oder nicht? Darf ich jetzt irgendwie über die Hose sprechen? Völlig irre. Oder ist das jetzt schon wieder was ganz Verrücktes, wo ich mein Leben lang drunter zu leiden habe? Und dass sie dann völlig, also schon fast durchdrehen über dieses Grübeln, über die Anstandsgrenzen.
Ja.
Völlig irre. Und dass dann diese armen jungen Mädchen dann irgendwann in die Ehe reingeschmissen werden, wenn sie es eben nicht geschafft haben, bis 30 unter die Haube zu kommen, wie man so schön sagt. Ältere Mädchen und nachher alte Jungfern, und alle lachen über sie und verspotten sie. Also auch gerade in Wien war das so ein Thema, so ein gemeines Thema.
Ja, aber führt jetzt ein bisschen weit, wenn wir jetzt da versuchen reinzufühlen in die ganzen Komponenten des Frauseins zu der Zeit. Eine Sache ist relativ klar, die Herren, die hatten, oder auch die jungen Herren, die hatten die Möglichkeit auf jeden Fall, das war den Frauen, haben wir ja schon häufiger auch erwähnt, nicht möglich, sie hatten die Möglichkeit, in der Welt herumzureisen.
Ja.
Und das hat natürlich unser Stefan Zweig auch reichlich getan. Und er hat ja auch ein weiteres ganz besonderes Interesse, nämlich sich Persönlichkeiten zu widmen und diese zu beschreiben. Das heißt, wenn er gereist ist nach Paris, hat er Rilke getroffen und beschrieben. Und das war auch zeitlebens für ihn, glaube ich, ein ganz wichtiges Medium, um in diese Künstlerbiografien einzutauchen und damit auch die Zeit herauszuarbeiten.
Das stimmt. Interessant ist ja auch, dass er dadurch diese Enge, die er dort spürt, in Wien jetzt beispielsweise, in Paris, das ist ja für ihn wirklich eine ganz andere Nummer. Also so wie du es eben schon gesagt hast, dass er etwas später dort ja ist. Und dort eine viel größere individuelle Freiheit spürt. Mhm. Ob das wirklich so ist, ist immer die Frage. Aber
Lebendigkeit,
hätte ich vielleicht auch gesagt. Lebendigkeit, aber auch, ne, klassenübergreifend, mhm, dass da egal ist, ob da jetzt die Schankfrau, also die Kellnerin oder alle können miteinander reden. Keiner ist sich für irgendwas zu schade, während er in Berlin genau das Gegenteil beobachtet. Das fand er so schaurig, dass da selbst Leute, die sich eigentlich sehr nahe sein müssten, überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und da wird kultiviert schon diese soziale Abgrenzung. Mhm. Das findet er in Berlin ganz unangenehm. Paris genau das Gegenteil, mit Rilke, wie du schon sagtest, sehr schöne Stelle auch. Offensichtlich kommt er da gut an, auch bei den Leuten. Denn mit Rilke muss man ja auch erstmal, oder anderen, James Joyce war auch einer, den er getroffen hat irgendwie, muss man ja auch erstmal klarkommen mit diesen Leuten. Also er scheint, absolut, ja auch ein einnehmendes Wesen gehabt zu haben.
Also auf jeden Fall war er ein sehr kultivierter Begleiter, so würde, ja, ich das jetzt mal ausdrücken. Bei dem Wesen, da weiß ich nicht genau. Mhm. Sicherlich hat das auch eine Kraft ausgeübt, aber er war jetzt für mich nicht so ein ausgesprochen charismatischer Mensch, an den sich die Menschen drangehängt haben. Mhm. Vielmehr sehe ich ihn so, dass er sich an die Menschen drangehängt, ja, hat und auch Menschenkunde betrieben hat. Ja. Aber natürlich war er in seiner Art und Weise und mit seinem Intellekt und der Sicht der Dinge, ja, hochwillkommen in, ja, diesen ganzen Gesellschaften. Ja. Ja. Und er hat sich ja im Vergleich zu diesen Persönlichkeiten wie Rilke, die eigentlich fast immer nur aus Persönlichkeiten bestehen, ja, am, ja, Ende, kann man das bei ihm ja interessanterweise nicht, mhm, erkennen. Dieses nicht so greifbar.
Ja.
Aber man kann ihn doch immer wieder in seinen einzelnen Texten greifen, weil man da genau sieht, dass er eigentlich diese Genauigkeit, die er an den Tag legt, um die Zeit zu greifen zu kriegen. Ja. Weil er natürlich auch will, dass wir was daraus lernen.
Ja. Das apropos Lernen. Das fand ich ganz interessant auch nochmal an diesem Rückblick auf die Welt von gestern, aber auch schon im Zuge, als Wissender tut er das ja, als Wissender, was danach kommt, nämlich das Schreckliche. Und das fand ich ganz stark, wir haben da auch öfter mal drüber uns unterhalten, unsere Welt von heute, mit was ist die vergleichbar, womit in der Vergangenheit, es wird ja immer so kolportiert, vor 100 Jahren, die 20er Jahre, 1920er Jahre sind so ähnlich wie heute. Und dann hatte ich gesagt, nee, Quatsch, ich finde, wir sind heute viel dichter dran an der Welt um 1900. Und das hat die Lektüre so ein bisschen bestätigt von Stefan Zweigs Text, weil er da auch so schön schreibt, weil es allen verhältnismäßig so gut geht, weil es die beste aller denkbaren Welten damals war, konnte sich keiner vorstellen, dass es morgen schon wüste Barbarei,
ja,
geben wird,
ja,
Grausamkeit, Krieg. Das fand ich auch ganz stark von ihm. Natürlich schreibt er das schon, weil er es wusste.
Ja, ja, und vielleicht auch ganz kurz angemerkt, ja, ich glaube auch, dass er geglaubt hat, dass das daran lag, dass die gar nicht gemerkt haben, dass die beste aller Welten in Wahrheit ein Korsett ist, ja, oder eine Fassade.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch sein Lebensthema, dass dieses Außen und Innen, dass, mhm, ich eigentlich nur, wenn ich wirklich meine persönliche Freiheit nutzen kann,
ja,
dass ich nur dann ein Mensch bin. Und das hat wiederum gar nichts damit zu tun, dass ich in der besten aller Welten lebe,
ja, ja,
oder eine riesen Menge Freude in meinem Leben habe, sondern dass ich meine persönliche Freiheit nutze. Das, ja, ist ihm ja zum Schluss verwehrt geblieben.
Aber auch nutze, aber auch wissend immer nach außen schaue, immer die Antennen aufhabe und auch bereit bin, zusammenzuarbeiten und zusammen, ja, an der Gemeinschaft zu arbeiten und nicht für jeder in seinem kleinen Mikrokosmos, wie heute ja auch so oft, da rumwerkelt und gar nicht mehr auf das Große guckt. Das sagt er ja auch, dass es einfach verloren geht, mhm, in dieser Plüschwelt, sage ich jetzt mal, dieser Blick auf das Gesamte.
Ja.
Sodass denn so böse Strömungen auf einmal aus dem klitzekleinen wuchern können.
Ja, ja. Und im Übrigen auch dann, also in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, ja, aber auch, wenn er springt in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, auch da exakt dasselbe natürlich feststellen kann, mhm, dass die Wahnsinnsvorteile, die aus seiner Sicht, er kommt aus der alten Welt,
ja,
der Fortschritt, der dazu führen könnte, deswegen komme ich jetzt drauf, ja, dass Menschen sich verbinden,
ja,
über Grenzen hinweg.
Ja. Ja.
Plötzlich hat man das Gefühl, Grenzen, wir brauchen keine Grenzen.
Ja.
Weil sich die Menschen durch den Fortschritt, hätten sie sich was gönnen können.
Ja.
Aber warum ist es nicht so? Weil man eben nicht aus der persönlichen Freiheit handelt, sondern in einem Korsett drinsteckt. Genau.
Er begründet das auch gar nicht im Einzelnen, das finde ich übrigens auch ganz gut, sondern er belässt es bei diesen Beobachtungen. Und damit würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende ein bisschen und wollen mit einem positiven Ausblick, würde ich sagen. Das ganze Buch ist ja nicht irgendwie negativ und irgendwie weint der schönen guten alten Zeit hinterher und ist total verängstigt, sondern das, was du eben zum Schluss sagtest, dieses positive Lebensgefühl dieser Zwischenkriegszeit, dass auf einmal technologisch geht's weiter, zivilisatorisch geht's weiter, die Welt wird verbunden. Er nennt das auch diese Zeit des Weltvertrauens so schön. Diese 20er, frühen 30er, Ende 20er Jahre. Da haben wir noch eine Stelle rausgesucht, wo er das nochmal so ausarbeitet. Und ich würde vorschlagen, dass wir mit dieser optimistischen Sicht auf die Welt dieses schöne Thema von heute abschließen.
Ja, gute Idee. Und es bleibt noch hinzuzufügen, dass wir euch in der Lesedusche natürlich unsere Auswahl vieler weiterer Stellen, die wir hier auch zum Teil ein bisschen anerzählt haben,
ja,
eingestellt haben, vorgelesen und eingestellt
genau,
haben.
Genau, das ist relativ viel. Also wir waren so begeistert von dem Buch, dass wir doch einiges entnommen haben. Und deswegen denke ich mal, lohnt es sich schon, da mal reinzuhören.
Auf jeden Fall.
Okay, also wir sagen schon mal tschüss, danken euch für eure Aufmerksamkeit, wie immer auch eure vielen positiven Kommentare, die uns auch nach der letzten Episode wieder erreicht haben. Auch so viele Anfragen haben wir bekommen zu Annette von Droste-Hülshoffs Liederbüchlein. Vielen herzlichen Dank dafür
nochmal. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit.
Ja, so ist es. So, und damit schließen wir, aber bleibt bitte noch dran für diesen schönen positiven Blick in die Welt von Stefan Zweig. Tschüss. Tschüss.
Denn ein anderer Rhythmus war in der Welt. Ein Jahr. Was geschah jetzt alles in einem Jahr? Eine Erfindung, eine Entdeckung jagte die andere. Und jede wiederum wurde im Fluge allgemeines Gut. Zum ersten Mal fühlten die Nationen gemeinsamer, wenn es das Gemeinsame galt. Wie sinnlos, sagten wir uns, diese Grenzen, wenn sie jedes Flugzeug spielhaft leicht überschwingt. Wie provinziell, wie künstlich diese Zollschranken und Grenzwächter. Wie widersprechend dem Sinn unserer Zeit, der sichtlich Bindung und Weltbrüderschaft begehrt. Dieser Aufschwung des Gefühls war nicht weniger wunderbar als jener der Aeroplane. Ich bedaure jeden, der nicht jung diese letzten Jahre des Vertrauens in Europa miterlebt hat. Denn die Luft um uns ist nicht tot und nicht leer. Sie trägt in sich die Schwingung und den Rhythmus der Stunde. Sie presst ihn unbewusst in unser Blut, bis tief ins Herz und ins Hirn leitet sie ihn fort. In diesen Jahren hat jeder einzelne von uns Kraft aus dem allgemeinen Aufschwung der Zeit in sich gesogen und seine persönliche Zuversicht gesteigert aus der kollektiven. Vielleicht haben wir, undankbar wie wir Menschen sind, damals nicht gewusst, wie stark, wie sicher uns die Welle trug. Aber nur wer diese Epoche des Weltvertrauens miterlebt hat, weiß, dass alles seitdem Rückfall und Verdüsterung gewesen.
Lesedusche. Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.